SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen. Deutschland entwickelt fast schon französische Qualitäten, was die Protestkultur betrifft. Diese Woche Streik bei der Bahn, viele Züge sind ausgefallen. Und am Montag Chaos auf der Straße, am Donnerstag auch nochmal mit Traktorkolonnen haben protestierende Landwirte deutschlandweit Autobahnzufahrten und Bundesstraßen blockiert. Und vielerorts war der Verkehr dann lahmgelegt. Nervig natürlich für alle, die im Stau stecken geblieben sind. Aber Demonstrationen sind wichtig, grundgesetzlich geschützt und ein hohes Gut der Demokratie. Doch auch hier gibt es Grenzen. Mehr darüber weiß der Theologe Andreas Lob-Hüdepohl, Mitglied des Deutschen Ethikrates und Professor an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Herr Professor Lob-Hüdepohl, Protest ist legitim. Auch er muss allerdings gewissen Spielregeln folgen. Welche Linie darf denn nicht überschritten werden?
Also natürlich als erste Linie grundsätzlich, er darf nicht versuchen, den demokratischen Rechtsstaat aus den Angeln zu heben. Und als zweites ganz wichtige Moment ist seine Gewaltfreiheit. Und Gewaltfreiheit im Sinne von, es darf keine zerstörerische, keine beschädigende Gewalt, eine verletzende Gewalt gegen Person oder Sachbeschädigung erfolgen. Und da geht es nicht nur übrigens um physische Gewalt gegen Personen, sondern es geht auch um psychische Gewalt, also die verletzt beispielsweise von einschüchternden Drohkulisse und dergleichen. Und das wirkt sich dann nicht nur auf den Inhalt auf, sondern auch auf die Protestform. Es macht natürlich einen Unterschied, wenn Menschen auf die Straße gehen oder eine Sitzblockade vollziehen oder aber mit martialisch anmutendem Gerät auf die Straßen gehen. Auch das ist durchaus zulässig, aber hat natürlich eine andere Grenze als beispielsweise, wenn die Menschen selber auf die Straße gehen.
Nun hatten wir diese Woche die Situation, da haben Unbekannte zum Beispiel in Assamstadt im Main-Tauber-Kreis einen Galgen aufgestellt und dann ganz symbolisch eine Ampel an den Strick gehängt. Das war ja nun wirklich sehr symbolisch gegen die aktuelle Regierung gerichtet. Ganz vereinzelt wurden bei den Bauernprotesten auch Trecker mit Galgen am Frontlader gesichtet. Ist das nur eine sehr geschmacklose Protestaktion oder ist das schon mehr?
Der Galgen ist ein Symbol für Hinrichtung. Und wer einen Galgen als Symbol für die Hinrichtung von einer Ampel und damit von Personen vor sich herträgt oder zeigt, ruft auf zur physischen Gewalt mit Todesfolge, vielleicht sogar im Sinne einer Lynchjustiz. Und das ist absolut fundamental gegenüber auszuschließen und muss unterschieden werden von einem legitimen moralischen Protest.
Wir haben jetzt die Bauerndemonstrationen, die haben zu Staus und Behinderungen geführt, ähnlich wie seinerzeit die Protestaktionen der Klimaaktivisten. Und da gab es dann ganz viel Aufregung über die Tatsache, dass Rettungswagen im Stau nicht entsprechend vorangekommen sind. Wird damit dann nicht mit einer solchen Aktion eben nicht indirekt dann auch die Gefährdung von Leben eventuell in Kauf genommen?
Das sehe ich so direkt nicht. Nicht, dass Rettungswagen im Stau stecken bleiben, liegt ja daran, dass keine Rettungsgassen gebildet werden. Sowohl die Klimaprotestler, wie ich vermute auch die Bauernprotestierenden, haben ja ein Schlupfloch gelassen, wo die Rettungswagen dann im Fall der Fälle durchkämen. Es ist natürlich völlig klar, wenn Klimaprotestler oder auch Bauern mit ihren Traktoren unmittelbar die Einfahrtswege oder Zufahrtswege zu einer Klinik blockieren würden, dann wäre das natürlich unmittelbar gefährlich. Und das wäre natürlich in jedem Fall auszuschließen. Aber ansonsten sehe ich das tatsächlich nicht für das eigentliche Problem.
Nun haben wir letzte Woche noch etwas erlebt, nämlich es gab eine sehr aggressive Blockade der Fähre, mit der Vizekanzler Habeck in Schleswig-Holstein dann von der Hallig-Hoge aufs Festland zurückkommen wollte. Man weiß inzwischen, es hängt auch mit einer gewissen Instrumentalisierung durch Rechtsradikale zusammen. Aber so ganz grundsätzlich, haben Demonstrierende nicht auch eine gewisse Verpflichtung dafür zu sorgen, dass es nicht zu einer Eskalation des Protests kommt?
Also in jedem Fall, vor allen Dingen liegt die Verantwortung nicht nur bei allen Demonstrierenden, sondern vor allem bei denjenigen, die zu solchen Protestformen natürlich aufrufen, nicht? Gewerkschaftsführer mobilisieren für einen Streik, Kirchenvertreter, Verbandspolitiker mobilisieren ihre Angehörigen für Protestaktionen. Das ist völlig richtig so, dass sie diese Form von Mobilisierung von Menschen auch unternehmen. Aber die Kehrseite einer solchen Möglichkeit besteht natürlich auch darin, dass sie dann eine besondere Verantwortung tragen, dass die Protestformen nicht nicht eskalieren oder dass sie von radikalen Trittbrettfahrern nicht gekapert werden, wie beispielsweise das in der letzten Woche passiert ist. Und im Zweifelsfall müssten sie eine solche Protestaktion dann absagen oder abbrechen. Das passiert und es wäre sicherlich ein unglaublich starkes Zeichen gewesen, jedenfalls würde ich das so sehen, wenn der regionale Bauernverband in Schleswig-Holstein vorgestern bewusst auf eine Demonstration vor dem Wahlkreisbüro von Habeck verzichtet hätte. Nicht, weil das illegitim wäre, das ist völlig legitim, aber um ein Zeichen zu setzen, nicht, dass es ab einem bestimmten Punkt zu weit geht. Wenn es also tatsächlich um die Androhung einer körperlichen Gewalt geht und eine Anlandung zu verhindern und das mit Feuerwerkskörpern vielleicht auch zu flankieren, das ist mehr als bloße Demonstration. Das ist tatsächlich schon auch physische Gewaltandrohung. Und insofern liegt natürlich den Anführern, ich meine das jetzt sehr positiv, den Anführern von solchen Protestaktionen eine wichtige Verantwortung.
Auch wenn Protest und Demonstrationen zum demokratischen Geschäft gehören, es gibt ethische Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Das war der Berliner Theologe Andreas Lob-Hüdepohl. Unser Thema auch auf swr1.de/sonntagmorgen. Und gleich beschäftigen wir uns noch damit, was wirklich hinter den Bauernprotesten steht. Morgen wird es noch einmal hitzig. Tausende Bauern werden zu einer Großkundgebung nach Berlin fahren, weshalb Bundeskanzler Scholz schon einmal Klartext gesprochen hat. Aufrufe zu Gewalt und persönliche Bedrohungen hätten in der Demokratie nichts verloren, mahnte er. Die Landwirte sind sauer und das nicht zum ersten Mal. Daran erinnert Werner Eckert gleich in seinem Kommentar. Aus seiner Sicht gibt es keine klare Linie. Beispiel der Umbau der deutschen Landwirtschaft zu einer Landwirtschaft mit mehr Umweltschutz und mehr Tierwohl war im Rahmen der sogenannten Borchert-Kommission schon längst beschlossen. Und zwar einhellig mit allen Beteiligten. Letztlich habe die Politik keinen Knopf daran gemacht. Das schafft Dauerfrust.
Und täglich grüßt das Murmeltier. In regelmäßigen Abständen bricht sich die Wut der Bauern Bahn. Zuletzt 2019, längst vergessen, aber ähnlich intensiv wie derzeit. 2015 mit brennenden Barrikaden in Brüssel, 2009, 2002. Seit Jahrzehnten brodelt es, meist im Verborgenen, nur gelegentlich gibt es einen Ausbruch. Die Bauern fühlen sich den Märkten ausgeliefert, gegängelt durch Umwelt- und Sozialpolitik, belästigt durch Bürokratie, veräppelt von den Verbrauchern, die viel wollen, aber nichts zahlen und missachtet vom Rest der Gesellschaft. Das ist der wahre Grund für den anhaltenden Unmut. Außerdem die durchaus richtige Wahrnehmung, dass die eigene Zahl und Bedeutung schrumpft. Subventionskürzungen, Milchpreismisere, EU-Verordnungen sind dann jeweils nur der Anlass für die Ausbrüche. Das ist alles nicht neu. Regierungen jeder Couleur haben sich an diesen Sachzwängen die Zähne ausgebrochen und deshalb hat übrigens keine Partei einen Grund, sich hier zum Retter der Bauern aufzuspielen. Das ist alles ja auch schon vielfach diskutiert und auch in runden Tischen besprochen worden. Sie haben den Frust aber immer nur verschärft, denn was etwa die Borchert-Kommission zur Tierhaltung entwickelt hat, ist ja nie umgesetzt worden. Das ist das Problem. Zu teuer für den Staat, gescheitert am FDP-Widerstand, wie übrigens auch jetzt wieder der liberale Finanzminister mit seinen Sparplänen den Anlass geliefert hat. Was mich da doch ratlos macht, ist, dass eine Mehrheit der Bauern angibt, dieser Partei genau nahe zu stehen oder sich jetzt für die AfD begeistern kann, die Subventionsabbau und Austritt aus der EU auf der Agenda hat. Ist da irgendjemandem klar, dass das ein nie dagewesenes Bauernsterben zur Folge hätte? Was wir den schwer arbeitenden Menschen auf den Feldern und in den Ställen schuldig sind, ist eine klare Ansage und eine dann auch konsequente Hilfe. Der weltweite Subventionswettlauf bei offenen Grenzen ist pures Geldverbrennen. Da wird man die Märkte machen lassen müssen. Aber dann kann alles öffentliche Geld, können also alle Subventionen auf Leistungen für die Gesellschaft konzentriert werden, auf Tierschutz und Umweltleistungen etwa. Der Zug fährt ja schon seit Jahrzehnten in genau diese Richtung, aber er fährt quälend langsam. Das verlängert nur die Tortur für die Bauern. Die wollen Sicherheit, Klarheit, womit sie langfristig rechnen können. Und sie wollen nicht immer neue runde Tische, aus denen dann nichts folgt.
Der große Frust der Landwirte. Ein Kommentar von Werner Eckert in SWR1 Sonntagmorgen. Diese Nachricht hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die AfD soll bei einem Geheimtreffen mit bekannten Rechtsextremen und mit Geldgebern aus der Wirtschaft Pläne für eine sogenannte Remigration von Millionen Menschen aus Deutschland gemacht haben. Es geht darum, nicht nur Menschen ohne deutschen Pass aus Deutschland zu vertreiben, sondern auch deutsche Staatsbürger mit internationalen Wurzeln. Gegen ihren Willen. Was das genau bedeutet, erklärt Bianca Schwarz aus dem Berliner Hauptstadtstudio.
Remigration. Der Begriff klingt wissenschaftlich und kommt ursprünglich auch aus den Sozial- und Politikwissenschaften. Er bezeichnet, dass sich ein Mensch entschließt, zurückzugehen in die Region, aus der er nach langen Wanderungen gekommen ist. Aber diesen Begriff haben Rechtsextreme in den letzten Jahren für sich vereinnahmt. So wie sie ihn benutzen, hat er mit dieser wissenschaftlichen Bedeutung nichts mehr zu tun. Bei der Remigration der Rechtsextremen geht es um die zwangsweise Umsiedlung von Ausländern oder Deutschen mit Migrationshintergrund. Offiziell distanziert sich die AfD vom Konzept der Remigration, aber
die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration.
Das ist Irmhild Bossdorf. Sie hat sich im letzten Jahr bei der Europawahlversammlung der AfD erfolgreich auf einen Listenplatz für die Europawahl beworben. Auf der Bühne forderte sie die
millionenfache Remigration.
Und weiter?
Aber was wir wirklich fürchten müssen, das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Nein, wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten Bevölkerungswandel, der das alte Europa in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umwandeln soll.
Ähnlich formuliert es auch René Aust, der für die AfD im Thüringer Landtag sitzt. Auch er schürt die Angst vor Afrika.
Am Ende des Jahrhunderts wird Afrika 11-mal so groß sein. Ist doch vollkommen klar, was das für einen Druck auf unsere gemeinsamen europäischen Außengrenzen bedeutet. Und darum muss von diesem Parteitag eine Botschaft ausgehen. Eine Botschaft! Und diese eine Botschaft ist, ihr werdet diesen Kontinent nicht zu eurer neuen Heimat machen.
Der Begriff Remigration als Kampfbegriff wurde vor allem durch die identitäre Bewegung groß gemacht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt die identitäre Bewegung Deutschland in seinem aktuellen Bericht zu Rechtsextremismus auf. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte schon 2022 festgestellt, dass die identitäre Bewegung die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte und insbesondere die Menschenwürde missachtet. Begriffe wie Remigration sind laut Kölner Verwaltungsgericht ausländer- und islamfeindlich.
Bei einem Treffen rechter Aktivisten und Extremisten in Potsdam wurde ein Plan zur sogenannten Remigration von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen. Das hat gleichermaßen in Politik und Gesellschaft für Bestürzung und Aufregung gesorgt. Und nun wird aktuell wieder einmal über ein Verbot der AfD diskutiert. AfD-Politiker treffen sich mit prominenten Rechtsextremisten und Unternehmern in einem Hotel am See bei Potsdam. Dort diskutieren sie einen Plan, um Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland zu vertreiben. Das hat das Recherchemedium Korrektiv aufgedeckt. Auch ein deutscher Pass soll nicht davor schützen, wegen Herkunft oder Hautfarbe vertrieben zu werden. Vertreibung also aus Deutschland aus rassistischen Gründen. AfD-Politiker besprechen solche Pläne mit rechtsextremen Vordenkern. Ein deutlicher Hinweis auf die Verfassungsfeindlichkeit der AfD und ein Grund für ein Verbotsverfahren gegen die Partei, meint Max Bauer in seinem Kommentar.
Das, was das Recherchemedium Korrektiv jetzt aufgedeckt hat, ist einfach nur erschreckend. AfD-Politiker treffen sich mit rechtsextremen Vordenkern und besprechen einen Masterplan zur sogenannten Remigration. Und damit ist gemeint, die Vertreibung aller Menschen aus Deutschland, die eine Migrationsgeschichte haben und die nach Herkunft oder Hautfarbe nicht ins rechtsradikale Deutschlandbild passen, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Ein solcher Plan entspreche genau dem ethnisch definierten Volksbegriff, den das Verfassungsgericht bei der NPD als verfassungsfeindlich eingestuft hatte. Und die in der Villa am See bei Potsdam anwesenden AfDler hatten anscheinend keine Einwände gegen den rassistischen Vertreibungsplan. Mehr noch, die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy soll sogar betont haben, dass sie Remigration befürworte, seit sie in die AfD eingetreten sei. Bei dem Treffen ebenfalls dabei ein enger Vertrauter von AfD-Parteichefin Alice Weidel. Und diese persönliche Nähe von AfD-Personal zu rassistischen Vordenkern und rassistischen Vertreibungsplänen macht die ganze Sache nicht nur politisch hochbrisant, sondern auch juristisch. Denn wenn es doch in naher Zukunft zu einem AfD-Verbotsverfahren in Karlsruhe kommen sollte, dann könnten solche Treffen wie in der Potsdamer Villa am See den Ausschlag geben für ein Verbot der AfD. Entscheidend in einem AfD-Verbotsverfahren wäre, der Partei mit klaren Beispielen nachzuweisen, dass ihre Mitglieder oder Anhänger verfassungsfeindlich aktiv sind. Denn anders als die NPD schreibt die AfD ihre Verfassungsfeindlichkeit nicht in Parteiprogramme. Doch diese Arbeit, eine Materialsammlung all der verfassungsfeindlichen Aktivitäten der AfD für ein Verbotsverfahren, ist jetzt notwendig. Das zeigt das Treffen in der Villa am See bei Potsdam. Der effektive Schutz unserer Verfassungsordnung vor der AfD, deren Mitglieder und Anhänger im bürgerlichen Gewand brandgefährlichen Rassismus betreiben, darf den richtigen Moment nicht verpassen.
Meint Max Bauer von der Rechtsredaktion in seinem Kommentar. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt kontinuierlich. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat sich deswegen einen harten Sparkurs bis 2030 verordnet. Und es gibt kein Tabu, alles steht auf dem Prüfstand. Massiv von den ersten Kürzungen betroffen ist unter anderem der Mainzer Bachchor, seit Jahrzehnten eine feste Größe im Musikleben der Stadt Mainz. Wie es mit dem renommierten Ensemble weitergeht, ist ungewiss. Claudia Barthe hat eine Probe des Chors besucht und mit den Mitgliedern gesprochen.
Die größte Aufregung ist in den Pausen.
Proben für den Messias von Georg Friedrich Händel im Chorsaal der Mainzer Christuskirche. Es ist eine fröhliche Musik, die Mut macht. Den braucht der Bachchor momentan sehr. Denn die Zukunft des Ensembles ist ungewiss. Im vergangenen Jahr gab es gleich zwei Ereignisse, die für den Chor das finanzielle Ende bedeuteten. Zunächst einmal hatte die Synode das Kirchenparlament der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau auf der Frühjahrstagung beschlossen, die Zuwendungen für den Bachchor um 50% zu kürzen. Bernd Zuke ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Verwaltungsrates des Chores. Er hat die Diskussion damals verfolgt.
Ich war fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Ton und auch dieses Gericht, was da abgehalten wurde. Der Kirchenpräsident hat tatsächlich auch persönlich interveniert während der Synode. Der Universitätsprediger hat eindringlich davor gewarnt, diese Kürzung jetzt im Hauruck-Verfahren durchzuziehen.
Vergeblich. Durch die Entscheidung der Synode fallen für den Bachchor jährlich 60.000 Euro weg. Birgit Pfeiffer ist die Präses des Kirchenparlamentes.
Die Synode ist ein demokratisch arbeitendes Parlament und am Ende ist eine Mehrheitsentscheidung. Der Bachchor wurde stärker gekürzt und in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Seelsorge wurde weniger gekürzt.
Der Mainzer Bachchor sei über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt und habe deswegen andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren, wurde argumentiert. Kurz nach der Synode kam der zweite Schlag. Der wichtigste Mäzen, der Unternehmer und Fruchtsafthersteller Peter Eckes, verstarb. Neue Sponsoren und Geldgeber waren auf die Schnelle nicht zu finden. Das hatte spürbare Konsequenzen. Konzerte mussten abgesagt werden. Nach dem Ausscheiden des langjährigen musikalischen Leiters Ralf Otto nach 38 Jahren wurde dessen Stelle nicht neu ausgeschrieben. Und Chormanagerin Melanie Leissing erhielt die Kündigung.
Wo wir schon das Programm fürs nächste oder übernächste Jahr zusammengestellt haben und auch hatten. Das hat natürlich alles durcheinander gebracht.
Für die Chormitglieder war es ein Schock. Sie kommen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und singen zum Teil seit mehreren Jahrzehnten im Ensemble.
Es ist eine Situation, die so wirklich bedenklich ist.
Man muss halt gucken, wer dabei bleibt und was machbar ist.
Man wird neue Wege finden müssen, aber da sehe ich auch ganz viel Engagement im Chor.
Die Mitglieder des Bachchores haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mit einem Benefizkonzert wollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen. Möglich wird das, weil der Gastdirigent, die Solisten und auch das Orchester auf ihr Honorar verzichten oder für eine geringe Aufwandsentschädigung auftreten. Auf diesem Weg hofft der Bachchor, neue Sponsoren und Förderer zu finden.
Wir müssen natürlich uns beeilen, weil wir natürlich auch die Sänger, die auf diesem Niveau singen wollen, auch nicht lange hinhalten können.
Sonst könnte eine bundesweit angesehene Kulturinstitution in der Stadt Mainz bald vor dem Aus stehen. Und das würden viele Menschen sehr bedauern, sagt Chormitglied Bernd Zuke.
Menschen, die keinen Bezug mehr zur Kirche haben, finden Anstöße über die letzten Fragen sozusagen in unseren Konzerten, lassen sich durch die Musik berühren. Ja, gibt es sehr viele.
Große Sorgen hat der Bachchor in Mainz, was seine Zukunft angeht. Und es gibt ein Benefizkonzert am kommenden Samstag, 20. Januar. um 17 Uhr in der Christuskirche. Ja, und vielleicht haben Sie ja auch den einen oder anderen Cent übrig. Spenden werden immer gerne. Schönheit mit großen Augen und langen Wimpern. Nur ein Trend bei vielen jungen Mädchen, der perfekte Style hat viele Facetten. Und gut auszusehen, das ist ein Druck, dem ja sich heute auch viele Männer beugen müssen. Oder sie fühlen es, sie empfinden es auf jeden Fall so. Ein spannendes Thema, der perfekte Style, und ein Thema, das nächsten Samstag im Nachtschichtgottesdienst in der Stuttgarter Martinskirche aufschlagen wird. Mit dabei Kira Geis, die aktuelle Miss Germany aus dem württembergischen Wilhelmsdorf. Frau Geis, Miss Germany, da geht es ja seit einigen Jahren nicht mehr in erster Linie nur um die Bikini-Figur, sondern es geht auch zum Beispiel um das soziale, das ehrenamtliche Engagement. Bei Ihnen steht da der Glaube und die kirchliche Jugendarbeit im Vordergrund. Heißt das denn dann umgekehrt sozusagen, spielt die Schönheit für Sie dann keine Rolle mehr?
Also ich glaube, dass Schönheit nichts Verwerfliches ist. Es wäre falsch zu sagen, oh, wir dürfen überhaupt nicht mehr Schönheit anstreben. Ich glaube nur, dass wir heutzutage ein total verschobenes Bild von Schönheit haben. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es diesen Gott gibt, wenn man diesen Glaube teilt, den ich auch habe, und im selben Zug davon ausgeht, dass er auch die Welt geschaffen hat und alles, was wir darauf finden, dann ist ja das, was wir sehen, die pure Schönheit. Also ich bin total oft völlig überwältigt von Sonnenuntergängen oder Tieren oder Obst oder wie fein einfach Pflanzen gemacht sind. Also das ist für mich Schönheit. Gottes Schönheit sozusagen in Natur erleben, aber mich auch selbst als Schöpfung schön finden.
Ja, etwas sehr Natürliches eben dann. Und das steht natürlich im ganzen Kontrastprogramm zu einem Schönheitsideal, das zum Beispiel jetzt ja auch tausendfach auf Instagram propagiert wird. Also wenn man da schaut, welche Bilder junge Mädels von sich posten, meistens dann eben irgendwie auch im Trainingsanzug und natürlich irgendwie fit und durchtrainiert und hübsch. Haben Sie den Eindruck, dass da heute mehr Druck herrscht als noch vielleicht vor 30 Jahren oder 20 Jahren?
Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger Druck herrscht. Ich habe das Gefühl, es hat sich auf jeden Fall verändert, die Art und Weise. Also 2007 war ja sozusagen der Durchbruch vom digitalen Wandel und dadurch kamen auch die ganzen Online-Plattformen, unsere Kommunikation, unsere Netzwerken hat sich total verändert. Und wir sehen jetzt natürlich auch viel mehr Menschen. Also früher hatten wir halt vor allem die Printmedien. Und heutzutage kannst du ja Hunderte und Tausende von Menschen in wenigen Minuten sehen und dich viel schneller auch mit unterschiedlichen Normen oder Schönheitsidealen konfrontieren lassen oder mit anderen Frauen oder Männern und deren Körpern oder Leistungen auch vergleichen. Deswegen glaube ich, dass das einfach eine Herausforderung ist des digitalen Wandels und auch der heutigen Zeit, gesund mit Schönheit und Schönheitsidealen auch umzugehen. Und ich glaube, dass alles, was bei Social Media passiert oder auch diese Sehnsucht eben so auszusehen oder da reinzupassen, das ist auf das Bedürfnis, gesehen zu werden, zurückzuführen oder Bestätigung zu bekommen, zurückzuführen. Und ich glaube, da dürfen wir andocken. Und das ist auch, was ich mit Jugendarbeit erreichen möchte, also Menschen Identität zusprechen und sie in dem, was sie tun, fördern und sie mobilisieren, aus sich herauszuwachsen und da einfach auch ja, für meine Generation sozusagen einzustehen und ein bisschen mit dem zu brechen, was wir bei Social Media erleben, weil dadurch eben auch viele Klischees sozusagen aufgerollt werden.
Ja, man hat den Eindruck zumindest, früher war so dieses Thema Schönheits-OP etwas, was wirklich nur eine bestimmte Klientel angeht, aber heute sind es auch zunehmend offensichtlich junge Mädchen, die sich dem aussetzen, die eben gewisse Körperteile richten lassen. Und das ist nicht irgendwie etwas, wo man sagt, aha, komisch, warum macht die das jetzt?
Ich kenne tatsächlich keine Statistik dazu. Ich glaube, dass einfach umso mehr wir Sachen sehen, umso legitimer wird es, dass wir es auch machen. Und wenn jetzt junge Mädels beispielsweise oder auch Jungs, je nachdem, was für ein Eingriff das ist, seitdem sie Instagram, TikTok oder Social-Media-Plattformen nutzen, immer wieder sehen, dass es normal ist, dass Leute sich die Lippen aufspritzen oder die Nase richten lassen oder ein bisschen Botox verwendet wird, dann ist natürlich die Hürde, das selber zu tun, viel geringer. Und ich glaube, das ist viel mehr, was mir gerade auffällt. Diese Leichtigkeit, die eigentlich da reinkommt in so Schönheitseingriffe, weil wir eben damit groß werden und immer wieder auch durch die sozialen Medien damit konfrontiert werden.
Und wo sehen Sie sich an diesen Stellschrauben drehen? Was können Sie machen?
Ich habe so ein kleines Themenrepertoire, das ich gerade auf Instagram anspreche. Ich bin aber selber noch in der, sagen wir, Kennenlernphase. Ich mache das jetzt erst seit einem halben Jahr. Und ich versuche ganz viel über gesunden Social-Media-Konsum zu sprechen. Ich versuche ganz viel über echtes Leben zu sprechen, über parasoziale Beziehungen, die wir zu Influencern und Influencerinnen führen oder über Klischees, die wir immer wieder bedienen oder Vorurteile, die wir haben gegenüber der Gen Z, der jungen Generation oder auch den älteren Generationen. Also ich versuche, was Positives mitgeben, gemeinsam entdecken, gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen. Und da bin ich aber auch noch in meiner Ausprobier- und Testphase.
Der Winter macht gerade einen richtig guten Job. Kalt, frostig und dann, ja, diese Woche gab es ja auch immer ein paar ganz klasse, leuchtende Sonnentage. Und die Natur ist im Tiefschlaf. Da denkt eigentlich niemand an Erntedank. Wir jedenfalls nicht. Aber das tamilische Erntedankfest Pongal beginnt tatsächlich heute, mitten im Januar, und es dauert 4 Tage lang. Was da genau passiert, hat Sophie Rebmann bei einer tamilischen Gemeinde in Stuttgart beobachtet.
Der Tempel der tamilischen Gemeinde Stuttgart befindet sich in einem nüchternen Bürogebäude. Hinter der Tür liegt eine andere Welt. Bunte Stoffbahnen hängen an der Decke, die goldenen Götterfiguren an der Stirnseite des Raums sind mit Blumengirlanden verziert. Hier feiert die tamilische Gemeinde das Erntedankfest, erzählt der Vorstandsvorsitzende Kati Sintiapan.
Im Pongal, Tempel spielt eine große Rolle. Jeder versucht, um den Tag zum Tempel zu gehen.
Das Erntedankfest Pongal dauert 4 Tage. Am ersten Tag, Bogi, wird zu Hause alles geputzt und überflüssige Dinge aussortiert. In Indien werden sie anschließend in einem Feuer verbrannt.
Nicht in Deutschland, nur in Indien. Hier, normalerweise, wir sortieren den Sack, ne? So, auf jeden Fall, so jeden Monat, wir sortieren den Sack und dann wegwerfen, ja.
Ergänzt ein anderes Gemeindemitglied. Am nächsten Tag, dem Thai Pongal, danken die Menschen dem Sonnengott für eine reiche Ernte. Dafür wird Pongal gekocht, ein süßes Reisgericht. In der Tempelküche in Stuttgart liegen die Nahrungsmittel dafür schon bereit.
And this is jaggery. What you see here, this is...
Das ist Jaggery. Er wird direkt im Reisfeld hergestellt, von Hand. Dafür kochen wir den Saft des Zuckerrohrs aus und dann entsteht das.
Zusammen mit Reis und Milch entsteht so die Süßspeise Pongal. In Indien wird sie über offenem Feuer gekocht. Hier stellt die Gemeinde den Topf in die Mitte des Raums. Der Ausruf der um den Topf versammelten Menschen bleibt überall gleich und ertönt in dem Moment, da das Pongal-Gericht zu kochen beginnt.
Pongalo, Pongal. Pongalo, Pongal.
Dann stimmt die Vizepräsidentin des tamilischen Vereins, Prema, eine Frau in goldverziertem Sari, ein Lied an. Sie hat es eigens für das Fest geschrieben. Am Matu Pongal, dem 3. Tag des Festivals, danken die Menschen den Rindern. Sie werden gewaschen, geschmückt und mit Farben verziert. Der 4. Tag, Kanum Pongal, ist den Freunden und der Familie gewidmet. Pongal, sagt Prema, versetze sie gedanklich immer zurück nach Indien. Pongal ist ein sehr traditionelles Fest. Selbst in Städten, wo wir in der Küche kochen, wird Pongal draußen gekocht. Deshalb kommen mir sofort meine Großeltern und mein Dorf in den Kopf. Und obwohl wir hier in der Küche feiern, erzähle ich meinen Töchtern immer, wie wir es gefeiert haben, damit sie zumindest davon träumen, sich vorstellen können. Ich hoffe, ich kann sie mal nach Indien mitnehmen, um es dort zu feiern.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Silke Arning.